Ich darf euch jetzt das Schriftwort vorlesen, der Bibeltext, der der Predigt zugrunde liegt. Ihr findet ihn in Matthäus 5 und es sind die Verse 13 bis 16 und dort spricht Jesus gerade und er sagt: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Ihr habt gemerkt, ich habe den 16. Vers vergessen. Macht aber nichts. Als wir eben gerade dieses mittlere Lied gesungen haben, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und du hängst dort am Kreuz, musste ich an meine Zeit an unsere Zeit in Neustadt denken. In der Zeit wurde dieses Lied geschrieben und wir haben es oft gesungen und mir sind so viele Bilder in den Kopf gekommen und ich habe gedacht, boah, die damals so intensiv mitgesungen haben, dabei waren an der Technik und im Lobpreisteam und die haben in ihrem Leben so viele Brüche erlebt und Ehen sind auseinandergegangen und es hat mich gerade so erinnert und dann aber auch dieses Mutmachende eben, dass Jesus den Preis bezahlt hat und dass es Neuanfänge gibt und dass wir in diesen Neuanfängen auch immer wieder leben dürfen. Brüche sind in unserem Leben da. Und Jesus wusste das. Und wir haben ja keine Predigtreihe in diesen Ferien, aber wir haben so uns gesagt, wir wollen so über bestimmte Basics, über so Grundlagen an diesen Sonntagen predigen und ich habe mir eben eine Stelle aus der Bergpredigt ausgesucht, in der Jesus über dieses Salz und über das Licht redet. Das ist ziemlich am Anfang der Bergpredigt. Ich rate allen mal wieder, die Bergpredigt zu lesen. So, man hat ja so seine Predigtreihen, also nicht Predigtreihen, sondern so ein Bibellesereihen, die man irgendwie verfolgt, aus denen man seine stille Zeit speist, aber das ist schon eine richtige Grundlage, diese Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7 führt sie euch gerne immer mal wieder zu Gemüte. Unsere Predigt heute ist überschrieben mit was ihr seid. Was ihr seid. Was sind wir denn? Diese Stelle, die ich ausgesucht habe, Matthäus 5, 13 bis 16, die steht direkt nach den Seligpreisungen. Die Seligpreisungen, die sogenannten Seligpreisungen, sind der Start der Bergpredigt. Und Jesus sagt, dass er die große Menschenmenge gesehen hat und dass er dann auf einen Berg oder auf eine Anhöhe gegangen ist und seine Jünger zu sich gerufen hat. Man weiß jetzt nicht ganz genau, ist das, was er bei der Bergpredigt gesagt hat, an seine Jünger nur gerichtet oder an dieses große Volk, was er gesehen hat, an die Menschenschar? Auf jeden Fall heißt es, dass seine 12 Jünger zu ihm kamen. Diese 12, die da nun stehen. Einfache Männer, viele Fischer darunter, manche schwierige Typen dabei, auch schwache Charaktere und Leute mit einer dunklen Vergangenheit. Und Jesus steht jetzt in ihrer Mitte und sagt, was sie sind. Eigentlich sind sie nichts. Eher so ein armseliger Haufen, eine kleine Herde. Paulus stellt später auch mal fest, wenn er die christlichen Gemeinden besucht, auf der Kanzel steht und seine Blicke so durch die Reihen der Gemeindeglieder wandern, dann sagt er im 1. Korinther 1, Vers 26 bis 28 oder nach diesen Versen, ich habe ein bisschen was weggelassen, nicht viele Intellektuelle, nicht viele Einflussreiche, nicht viele Angesehene, dagegen viele schlichte Gemüter, viele angeschlagene Leute, viele, deren Stimme in der Öffentlichkeit nicht viel zählt. Und so schaut Jesus jetzt auf seine Jünger und er weiß bereits, wie sie einschlafen werden, wo sie eigentlich bleiben müssten. Kurz vor seinem letzten Weg im Garten Gethsemane wird es seinen Anfang nehmen. Und so schaut Jesus sie an und weiß bereits, sie werden ihn verleugnen, wo sie ihn eigentlich bekennen sollten. Auf seinem letzten Weg und bei seiner Verhaftung. Diese Armseligen spricht er hier an, die noch viel ärmer sind, als sie es erahnen, und sagt ihnen: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und nachdem Jesus seinen Jünger vor Ohren der Welt in den sogenannten Seligpreisungen darüber aufgeklärt hat, wie Menschen in seinem Reich leben, nämlich indem sie arm vor Gott bleiben, auf Gewalt verzichten, sich nach Gerechtigkeit sehnen, barmherzig sind, ein ungeteiltes Herz haben, so wie wir es gerade gesungen haben, Frieden stiften mit Verachtung, Verfolgung und ungerechter Verleumdung rechnen müssen. Und da sagt Jesus zu diesen Menschen, die sich rückhaltlos auf ihn einlassen, auf den Kopf zu: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dieser Zuspruch und Anspruch wird den Jüngern Jesu gegeben. Menschen, die sich ohne Wenn und Aber auf Jesus einlassen, ihm nachfolgen und sein Wort ernst nehmen, hören und versuchen umzusetzen. So war es damals und heute bei uns. Es ist hier viel anders. Unser Ansehen sinkt ja noch viel mehr, wenn wir eigentlich bedenken, wie Jesus uns sieht. Oder was er alles von uns sieht. Er sieht ja nicht nur das, was offensichtlich ist, was andere Leute sehen an uns, sondern Jesus sieht auch das, was sich hinter den Kulissen abspielt. Er sieht unser jämmerliches Versagen, was wir geschickt übertünchen. Er sieht unseren schwachen Glauben, unser manchmal kümmerliches Gebetsleben oder Bindungen, die uns noch gefangen halten, unsere Feigheit, wenn es darum geht, für Jesus und die Wahrheit einzustehen. Jesus sieht das alles. Aber dann sagt er zu seinen 12 Freunden und zu allen, die zu ihm gehören wollen und was sie wirklich sind: Was ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, Jesus definiert das Wesen der Christen. Sie müssen sich nicht bemühen, würzig zu sein, sondern sie sind Salz. Sie müssen sich nicht anstrengen zu leuchten, sondern sie sind Licht. Wir tragen dieses Wesen nicht automatisch in uns selbst. Aber wo der gekreuzigte und auferstandene Herr die Lebensmitte eines Menschen wird, da sagt er: Du bist jetzt Salz. Du bist jetzt Licht, denn ich bin mit dir. Im alten Israel wurde jedes Opfer, das Gott dargebracht wurde, mit dem Salz des Bundes gesalzen. Nun sind wir das Opfer. Wir geben sozusagen unser Leben als lebendiges Opfer an Gott hin, und Jesus ist das Salz des Bundes, das sich mit uns verbindet. Und so werden wir Salz der Erde. Damals gab es Öllampen mit einem Docht, der angezündet wurde. Nun sind wir die Lampe und der Docht. Jesus, der von sich auch sagt: Ich bin das Licht der Welt. Das Licht der Welt ist es, der uns seinen Geist als Öl zum Brennen gibt und den Docht des Glaubens in uns anzündet. So werden wir Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Die ganze Erde wird von euch gesalzen, die ganze Welt ist auf euer Licht angewiesen. Die Öffentlichkeit muss mit uns rechnen. Staat, Wirtschaft, Politik, Kultur steht in eurem Kraftfeld. Wir müssen das gewaltige Selbstbewusstsein sehen, das von diesen Worten ausgeht. Durch Jesus, der in uns lebt, sind wir, was wir sind. Paulus sagt im Korintherbrief, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Da steht Jesus vor Pilatus. Durch diese kümmerliche Geste des Händewaschens wird Jesus abserviert. Der Fall Jesus war für ihn erledigt. Der Nächste bitte. Was wird das Nächste sein? Aber es kamen viele. Viele, die Jesus nachfolgten und das Schicksal ihres Meisters teilten. Und das ging so weit, dass das ganze Römische Reich von einem großen geistlichen Erdbeben erfasst wurde. Der Geschmack, den das Salz, das ausgestreut wurde, in diese Welt einsickerte, war nicht mehr wegzukriegen. Das Licht, das sich in dieser Welt ausgebreitet hat, war nicht mehr auszukriegen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Diese kleine und kümmerliche Schar der Christen ist nichts Geringeres als die tragende Kraft der Welt. Und das Geheimnis der christlichen Existenz ist nicht, was du tun musst. Das Geheimnis der christlichen Existenz ist, dass Jesus da ist. Und wenn er da ist, dann gibt es genug zu tun. Dass Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, immer wieder Menschen erfüllen muss, das ist wahr. Der Tag, dein Tag, mein Tag, soll nicht beginnen mit Aufgaben, die zu erfüllen sind, sondern mit dem Stillehalten in der Gegenwart Jesu. Dort wird der Salzvorrat erneuert, damit Christen Salz bei sich haben. Dort wird der glimmende Docht entfacht, dass Christen Licht geben können. Weißt du, was du bist? Wisst ihr eigentlich, was ihr seid, wer ihr seid? Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Also, seid, was ihr seid. Nun zeichnet Jesus zwei deftige Karikaturen auf. Da ist zum einen das Salz, viel Salz, kostbares Salz. Aber das Salz findet keine Verwendung. Es bleibt im Salzfass. Tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang. Irgendwann wird der Kübel in der Ecke vergessen und dann stößt ihn jemand an und das Salz liegt überall auf dem Boden zerstreut und ist nun unbrauchbar, da es sich mit der Erde vermischt. Wo gibt es denn sowas? Ein jüdischer Rabbi wurde mal gefragt, was das denn bedeutet, dass Salz umgestoßen ist und nicht mehr zu gebrauchen ist. Und dann sagte er, ja, das ist wie, womit soll man es denn jetzt salzen, heißt es dann ja. Und dann sagte er, ja, dann salzt man es am besten mit der Nachgeburt eines Maultieres. Wie wir wissen, sind Maultiere hybrid und können gar keine Nachkommen bekommen, also gibt es da auch keine Nachgeburt. Eigentlich sagt er damit, auf eine dumme Frage gibt es eine dumme Antwort. Wenn etwas nicht mehr zu gebrauchen ist, dann ist es nicht mehr zu gebrauchen. Also gehört es nicht nur in den Topf oder in das Gefäß, in das Fass, sondern in die Suppe. Die andere Karikatur, im Wohnzimmer steht eine Öllampe, aber keiner will, dass die Lampe leuchtet. Einer nimmt sogar einen Scheffel, ein Getreidemaß, und stülpt es über die Öllampe. Das heißt, die Flamme brennt noch eine kurze Zeit, aber dann hat sie keinen Sauerstoff mehr und erlischt. Wo gibt es denn sowas? Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, salzen und leuchten. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass das Salz zum Salzen da ist und das Licht zum Leuchten. Das Salz wird umso begehrter, je langweiliger ein Brot mit Frischkäse oder was das war, Butter und Gurken schmecken. Das Licht wird umso wertvoller, je dunkler die Umgebung ist, in der es leuchtet. Jesus will sagen, komm raus aus deinem Salzfass. Doch dir gefällt es hier. In dem Salzfass ist es so schön, da sind die Frommen unter sich, da versteht man einander. Manche Christen haben Angst, von der Welt angesteckt zu werden. Dabei ist es gerade umgekehrt. Wer im Salz verbleibt, wird zu unbrauchbarem Salz. Einige denken, ich muss erst noch geistlich wachsen, bis ich die Geborgenheit meines Salzfasses verlassen kann. Aber der Geist Gottes will uns gerade da wachsen lassen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Dein inneres Leben wächst an den Aufgaben, die der Herr dir stellt. Und das ist nicht im Salzfass. Andere stellen sich unter den Scheffel einfach deshalb, weil sie denken, dass sie vom Luftzug der bösen Welt sich in Acht nehmen müssen. Sie denken, unter meinen Bekannten in der Firma, im Büro, in der Schule, in der Uni wird das Licht meines Glaubens eher ausgeblasen, als dass es jemandem hilft. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das Licht, der glimmende Docht des Glaubens, wird nicht ausgeblasen, sondern entfacht werden. Aber unter dem Deckel hilft das Licht niemandem. Dort wird es schnell an Sauerstoff fehlen und erlischt schließlich ganz. Salzen und Leuchten ist eine Selbstverständlichkeit für einen Christen. Aber was bedeutet das im Einzelnen? Was heißt Salzen? Das eine ist Salz, und das hat Miri ja schon gesagt, Salz würzt. Salz ist die Würze in der Suppe und in anderen Gerichten auf jeden Fall. Diese Würze wirkt anziehend auf andere, etwas Fades wird schmackhaft gemacht und bringt ein Lächeln auf das Gesicht. Paulus bezieht die Würzkraft der Gläubigen an einer Stelle auf das, was sie sagen. Er sagt, oder er bemerkt, eure Rede sei freundlich und mit Salz gewürzt, im Kolosser 4, Vers 6. Helmut Thielicke, ein deutscher Theologe, malt die würzende Wirkung der Gläubigen so aus. Wenn dieser eine Christ bei einem bestimmten Witz nicht mitlacht, dann ist die fade Fidelität auf einmal versalzen. Wenn dieser eine Vergebung übt in einer durch Intrigen und Feindschaften vergiftenden Umgebung, dann ist auf einmal eine heilende Kraft auf dem Plan. Wenn der eine einmal bekennt, wo es schwer ist, dann kann die flaue Atmosphäre einer ganzen Versammlung oder eines spießigen Stammtisches auf einmal gesalzen sein wie frische Seeluft. Und der Geist des Ernstes kann plötzlich die Ohren öffnen. Wenn dieser eine inmitten einer Umgebung, die von Lebensangst geschüttelt ist, die mit Schrecken an weltpolitischen Entladungen denkt, wenn dieser eine in eine solche Umgebung den Frieden Gottes ausstrahlt, der höher ist als Vernunft und alle Unvernunft der Welt, dann wird dadurch eine Vorahnung von der Ruhe Gottes vermittelt. Salz würzt also. Aber es würzt nicht nur. Salz würzt und Salz brennt. Wenn Salz in eine offene Wunde kommt, dann brennt das gewaltig. Aber wenn Jesus die Wunden unseres Lebens heilen möchte, dann muss er diese Wunden zuerst einmal bewusst machen und zeigen. Und das ist zuerst einmal sehr schmerzlich, aber auch desinfizierend. Wir müssen zum Beispiel liebgewonnene Gedanken und Gewohnheiten loslassen und uns von Jesus verändern lassen. Im Tagebuch eines Landpfarrers fragt der Schriftsteller Bernanos: Sind wir das Salz der Erde oder Honig der Erde? Der Honig hat seine Vorteile. Er schmeckt süß, er geht gut runter, er löst Wohlbefinden aus. Aber vom Süßlichen allein wird der Verfall nicht aufgehalten. Dazu braucht es das Salz. Wir sind also nicht Honig der Welt, sondern das Salz der Erde sind wir. Wie schnell versüßen und verzuckern wir die Tragik des Lebens durch eine zu billige Vorstellung vom lieben Gott. Und wie leicht stehen wir in der Gefahr, die Härte der Schuld zu verharmlosen. Und wie oft wird einfach die Hölle wegretuschiert und nur noch der scheinbare, für alle offene Himmel gezeigt. Salz brennt. Und die unverkürzte Botschaft von Gericht und von der Gnade Gottes wird daher immer wieder Menschen nicht schmecken. Sie werden sauer reagieren, eventuell sich empört abwenden. Andere aber werden dankbar sein, dass sie endlich die wunden Stellen ihres Lebens erkennen und ein gründlicher Heilungsprozess beginnen kann. Salz würzt, Salz brennt und Salz konserviert. Salz schützt vor Fäulnis. Haben wir heute nicht mehr so nötig, weil wir Kühlschränke und Gefrierschränke haben. Aber in früheren Zeiten war Salz das Instrument, um Dinge zu konservieren. Salz schützt also vor Fäulnis und hat eine konservierende Wirkung. Früher wurde vor allen Dingen Fleisch damit mit Salz haltbar gemacht. Und im übertragenen Sinne wird sie auch heute ihre Wirkung nicht verfehlen und die zersetzende Kraft der Sünde aufhalten. An vielen Stellen ist im Bild gesprochen das Fleisch von uns Menschen faulig und stinkend geworden, im Bild gesprochen, weil es an Salz fehlt. Überall lösen sich viele Menschen von den guten Ordnungen Gottes und dann stinken viele Haltungen und Handlungen zum Himmel. Todesgeruch breitet sich auf. Graben wir uns selbst das Grab? Da sind dringend Menschen nötig, die die Salzkraft der Gedanken und Worte Gottes zu den Menschen bringen, und ich drücke es mal krass aus, die gegen diese eingedrungenen Giftstoffe der Fäulnis und der Verwesung immunisieren helfen. Christen können dem eintretenden Richten Gottes etwas entgegensetzen, das Menschen die Chance nimmt, Buße zu tun und ihr Leben zu ändern. Glaubst du das, dass deine Familie, deine Gemeinde, deine Mitschüler, deine Kommilitonen durch dich konservierenden Schutz bekommen können? Salz würzt, Salz brennt, Salz konserviert. Was heißt leuchten? Christen sind dazu bestimmt, zu salzen und zu leuchten. Jesus verwendet hier auch zwei Bilder. Er spricht zunächst von einer Stadt, die auf einem Berg liegt und dann bei Nacht weithin sichtbar ist. Vielleicht ist damit Jerusalem gemeint, vielleicht aber auch die Stadt Safed, die vom See Genezareth aus bei Nacht gut gesehen werden konnte. Das Bild von der Stadt auf dem Berg erinnert zum einen an Israel, weil Gott im Propheten Jesaja an zwei Stellen, in Kapitel 42 und 49, jeweils Vers 6, davon spricht, dass Israel die Stadt ist, die auf dem Berge ist und die leuchten soll. Aber es erinnert auch an die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo viele Menschen sind, durch die Jesus hindurch leuchtet. Ich male mal ein Idealbild. Die Gemeinde ist ein kleines Stück Himmel auf Erden. In der Gemeinde leuchtet schon ein wenig von dem auf, was Jesus will und was er machen kann. In der Gemeinde sind Menschen, die die Fensterläden hochziehen, damit das Licht von Jesus in ihr Leben hineinleuchten kann. In der Gemeinde versuchen Menschen, offen miteinander umzugehen. Sie kennen die Vergebung und können daher auch zur eigenen Schuld und zu eigenen Fehlern stehen. Wer in die Gemeinde kommt, müsste bemerken, wie das Licht, das dort herrscht, auch das eigene Leben in ein anderes Licht stellt. Die Person müsste sich ertappt und entdeckt vorkommen, müsste erkennen, jetzt sehe ich die Dinge nicht mehr, wie ich sie haben möchte, sondern so, wie sie sind. Gemeinde ist auch der Ort, wo uns heimgeleuchtet wird. Dort sehen Menschen jetzt schon das Ziel. Das Ziel, von dem Leandro vor 3 Wochen gesprochen hat. Sie erkennen etwas von dem Ziel, zu dem Weg, zu dem die Wege der Menschen hinführen sollen. Das andere Bild ist das Bild vom Licht auf dem Leuchter. Und dieses Bild macht deutlich, es geht nicht nur darum, dass Menschen sich im Licht der Gemeinde von der Stadt auf dem Berge angezogen fühlen und dann in die Gemeinde gehen, sondern dass die Christen ihr Licht in die Bereiche tragen, in denen es dunkel ist. Die guten Werke der Gläubigen haben Hinweischarakter auf die Lichtquelle, die hinter diesen guten Werken steht. Die Menschen, die noch in der Dunkelheit und Zwielichtigkeit ihres eigenen Lebens leben, sollten aufmerksam werden auf Jesus, der ja selbst das Licht der Welt ist. Und sie sollen danach fragen, wie das geht, dass sich einer von Jesus anstecken lässt. Jesus zeigt uns, was wir sind und ermutigt uns, seid, was ihr seid. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt und nicht weniger. Rein zahlenmäßig besteht ein großes Ungleichgewicht. Es gibt wenig Salz und viel Teig. Es gibt wenig Licht und viel Dunkelheit. Und dennoch gilt, wenig Salz kann eine große Menge Teig salzen. Und wenig Licht genügt, um in der Dunkelheit weithin zu scheinen. Darum sei du ein Salzkorn für das Stückchen Erde, das Gott dir anvertraut hat. Und sei du ein kleines Licht für diese Welt, die deine Umwelt ist. Am Freitag wurde hier die neue Ausgabe der Perspektiven für August und September gepackt und sie liegt entweder in eurem Fach oder liegt draußen im Foyer aus zu dem passenden Thema Lichtblicke. Also wer noch etwas weiter sich vertiefen möchte, kann gerne ein Exemplar mitnehmen. Draußen liegen genug oder wie gesagt in eurem Postfach. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für das, was du uns durch Salz und Licht, das uns ja ständig umgibt, immer wieder sagen wirst. Danke, dass wir auf jedem Frühstückstisch und auch beim Kochen immer wieder Salz vor Augen haben. Und dass wir, auch wenn es hier im Sommer später dunkel wird, doch immer wieder Lichtquellen haben und brauchen. Ja, und du machst uns durch diese Dinge, die uns so nahe sind, die unseren Alltag bestimmen, deutlich, was wir in dieser Welt sein können und dürfen. Herr, und du selbst gibst uns die Kraft dazu, zu leuchten und zu salzen. Und wir wollen dicht an dir dran sein und bleiben, damit wir in unserem Umfeld genau das sein können, Salz und Licht, dass wir sind, was du uns zugesagt hast und was wir auch tatsächlich sind. Amen.